Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist Dienstag, der 10. September 2019, 16 Uhr gleich eine Minute. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. An diesem sonnigen und milden Spätsommertag bewegt uns die Frage, werden Kriege in Afrika künftig von Ulm aus gelenkt? Weshalb das ein Thema ist und was in Ulm insoweit passiert, weiß der Friedensforscher von der Akademie Bergstraße, Henrik Paulitz. Er ist hier im Studio und hat mitgebracht den Reinhold Thiel. Er ist Gastgeber eines Vortrags heute Abend, den Herr Paulitz halten wird, und die beiden werden uns sicherlich viel Information geben zum Thema Afrika, wie wir aus Europa Afrika sehen, ob das alles passt oder wo es schief läuft. Ganz herzlich willkommen im Studio, Herr Paulitz und Herr Thiel.
Ja, hallo. Hallo.
Schön, dass Sie den Weg gefunden haben ins Radio Free FM Studio in Ulm. Vielleicht stellen Sie sich beide kurz persönlich vor, was Sie beruflich machen und wie Sie zum Thema Frieden gekommen sind und wie Sie zusammengefunden haben.
Ja, schönen guten Tag. Henrik Paulitz, ich bin Friedensforscher bei der Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung. Das ist, wie man heutzutage zu sagen pflegt, ein kleiner Think Tank, der den Schwerpunkt hat, die Fragen von Krieg und Frieden ökonomisch zu betrachten, die ökonomischen Hintergründe in den Vordergrund zu rücken und so darzustellen, warum Kriege geführt werden, und dann eben auch zum Ergebnis zu kommen, was man friedenspolitisch unter Umständen dagegen unternehmen könnte.
Wo ist diese Akademie belegen?
In Seeheim-Jugenheim an der Bergstraße südlich von Darmstadt.
Und seit wann sind Sie dort tätig? Wie haben Sie sich auf die Tätigkeit vorbereitet? Was sind Sie von Grund auf sozusagen?
Ja, ich habe Biologie und Soziologie studiert, bin lange Jahre in energiewirtschaftlichen Bereichen tätig, da eben auch die wirtschaftliche Sichtweise, der wirtschaftliche Blick auf politische Fragestellungen und der Blick auf Ressourcenfragen. Und die Schnittstelle zwischen energiewirtschaftlichen Fragestellungen auf den globalen Märkten und militärisches Engagement, das ist eben eine der zentralen Fragen, die nicht zuletzt auch nach der Wiedervereinigung durch die verteidigungspolitischen Richtlinien 1992 in den Blick rückten. Der Auftrag der Bundeswehr wurde damals vergeben für Auslandseinsätze zur Durchsetzung unter anderem von wirtschaftlichen Interessen, zur Sicherung von Rohstoffen, zur Sicherung freier Handelswege und zur, ich sag mal, Marktöffnung. Das heißt, man hat hier im Grunde eine wirtschaftspolitische Agenda in der Friedenspolitik, die aber in der Öffentlichkeit in Wirklichkeit kaum berücksichtigt und viel zu wenig diskutiert wird.
Ja, mein Name ist Reinhold Thiel. Von Beruf bin ich Arzt für Allgemeinmedizin. Habe aber schon seit vielen Jahren schon immer versucht, meinen Blick über den Tellerrand dieser Tätigkeit hinaus, auch über politische oder gesellschaftliche Zusammenhänge von Krankheit und anderen Ursachen zu suchen, und bin darüber eben politisch tätig geworden in der Ulmer Ärzteinitiative. Das ist eine Regionalgruppe einer größeren Friedensorganisation der IBPNW, Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, und bin in diesem Rahmen politisch engagiert.
Ich denke, da werden wir sehr viel Spannendes heute hören in der Sendung, und wir stimmen uns jetzt mal musikalisch ein mit einem ganz ruhigen Morning Song von Babe Rainbow. Am Anfang steht der Morning Song von Babe Rainbow in der Plattform bei Radio Free FM mit Henrik Paulitz und Reinhold Thiel. Es gibt heute Abend einen Vortrag von Henrik Paulitz. Er ist Friedensforscher, und ich frage ihn einfach mal, was ist denn ganz genau Friedensforschung allgemein?
Ja, Friedensforschung befasst sich im Prinzip mit den Bedingungen, mit den Ursachen und Bedingungen der Abwesenheit von Krieg. Es geht, so würde ich es formulieren, sehr stark um die Fragestellung, was verkaufen wir, also wir als Volkswirtschaft, morgen? Diese Frage steht meines Erachtens im Zentrum der Fragen von Krieg und Frieden, nämlich die Frage, was kann eine Volkswirtschaft, was darf sie in welcher Menge auf die Weltmärkte liefern, exportieren? Und gelingt es, als Exporteur, als wirtschaftlicher Akteur aufzutreten, ohne dass dies mit militärischen Mitteln ausgetragen wird? Gelingt also ein friedfertiges Aushandeln der weltweiten, der globalen Handelsbeziehungen, der Organisation der Fernhandelswege in einer Weise, dass die unterschiedlichen Volkswirtschaften nicht unter die Räder kommen, dass Wohlstand potenziell für alle generiert wird, dass also ein Einvernehmen, ein Ausgleich erzielt wird, statt destruktive Konkurrenzsituationen, die mit UN-Sanktionen, mit brutalen Sanktionen, mit ökonomischem Druck, mit Erpressung und im äußersten Fall mit militärischen Maßnahmen, mit Krieg durchgesetzt werden. So würde ich positiv Frieden bezeichnen. Eine Welt, in der man Verhandlungslösungen findet, und zwar im ökonomischen Bereich, denn darum geht es letztendlich im Kern.
Das heißt, Frieden, machen Sie ganz klar fest, an wirtschaftlichen Bedürfnissen und an der Art, wie die Akteure im Prinzip ihre wirtschaftlichen Interessen vertreten oder eben das Problem haben, dass man über sie bestimmt.
Genau. Und es geht heutzutage ja bis hin zur Selbstaufgabe ökonomischer Interessen. Wir Deutsche, wir Westeuropäer leben gewissermaßen heutzutage in einer dekadenten Wohlstandsillusion. Wir haben ein wenig verlernt, uns für unsere ökonomischen Überlebensbedingungen zu interessieren. Ein Großteil der Bevölkerung in den westeuropäischen Industriestaaten interessiert sich nicht für die Industrie, nicht für den Fortbestand, die Bedingungen des Erhalts der eigenen Industrie in Europa. Das in einer Situation, wo weltweit eine regelbasierte Weltordnung quasi aufgegeben wird, es ein Hauen und Stechen gibt zwischen den Kontinenten und jeder Kontinent sich auch fragen muss, wo bleibt er mit seinen Volkswirtschaften, mit seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten in dem Gesamtgefüge und kann den Wohlstand erhalten und kann den Wohlstand in anderen Weltregionen begünstigen. Diese Fragen werden auf sehr seltsame Weise heutzutage ein Stück ausgeblendet. Wir geben uns der Illusion hin, wir könnten auf dies und jenes einfach verzichten, ohne uns die Frage zu stellen, womit substituieren wir eventuelle Verluste.
Was wären denn dann konkret die Interessen der Europäer und was könnten die Europäer tun, um, sagen wir mal, weltweit friedensstabilisierend zu wirken?
Sie könnten friedensstabilisierend wirken, indem sie offen über ökonomische, über wirtschaftliche Fragen sprechen, diese nicht wegdrängen und darüber sprechen, dass unterschiedliche Länder im Grunde vorgegeben bekommen, mit welchen Gütern, mit welchen Rohstoffen, mit welchen Produkten sie auf die Märkte gehen dürfen und in welchen Mengen sie damit auf die Märkte gehen dürfen. Dass für Europa als alte traditionelle Industriestaaten natürlich das Erfordernis besteht, mit Industriegütern auch weiterhin auf die Märkte kommen zu dürfen, dass die Frage sich stellt, wie weit darf Afrika sich industriell entwickeln, wie weit darf Afrika mit Rohstoffinteressen auf die Märkte kommen, in Konkurrenz beispielsweise zu Rohstoffanbietern wie Russland, im Erdgasbereich beispielsweise. Es gibt ja im Grunde so etwas in den vergangenen Jahren wie einen Erdgaskrieg. Da trat seit 2004 Libyen neu auf den Plan, wollte Erdgas und hat auch seit 2004 Erdgas exportiert nach Europa in Konkurrenz zu den Altanbietern Russland, Norwegen und Algerien. Und dann kam es zum Beschluss im UNO-Sicherheitsrat 2011, Libyen zu bombardieren unter Beteiligung Russlands mit der Enthaltung im Weltsicherheitsrat. Und damit war der Weg geebnet für die Bombardierung, für den Luftkrieg gegen Libyen, an dem auch andere Erdgasanbieter teilnahmen. Norwegen beispielsweise flog knapp 600 Angriffsmissionen, warf rund 600 Bomben auf libysche Ziele. Katar als Flüssiggasanbieter war an diesem Krieg beteiligt. Man hat also es geschafft, konkurrierende Erdgasanbieter für diesen Krieg zu mobilisieren. Und das Ergebnis war, dass der Neuanbieter Libyen aus dem Markt gedrängt wurde mit diesem Krieg. Das heißt, es gelang diesem afrikanischen Staat nicht, auf den europäischen Markt einzudringen. Das hat man mit diesem Krieg faktisch vereitelt. Im Ergebnis konnte Russland in der ersten Hälfte des Jahres 2011 wieder 53% mehr Erdgas nach Italien, also nach Westeuropa, verkaufen. Davor war der italienische Markt übersättigt. Durch diesen Krieg war gewissermaßen der alte Zustand wiederhergestellt. Genau diesen Vorgang, diese ökonomische Konkurrenzsituation hätte man im Prinzip mit friedlichen Mitteln bereinigen können. Man hätte beispielsweise eine große Erdgas- und eine große Energie- und Friedenskonferenz etablieren können mit der Fragestellung, wie wollen wir den Markt Europa aufteilen, den Erdgasmarkt Europa, und mit friedlichen Mitteln aushandeln, wer darf hier wie viel, welche der vielen, der zahlreichen potenziellen Neuanbieter, Erdgasanbieter dürfen auf diesen Markt hinzukommen, und wo schafft man für diejenigen, die dann möglicherweise Marktverluste erleiden, einen Ausgleich. Genau über diese Dinge müsste man verhandeln, wenn man an die Stelle des Krieges eben eine aktive Friedenspolitik setzen wollte.
Wer könnte diese Verhandlungen, diese Gespräche in Gang setzen und die Partner dazu einladen?
Das wäre klassischerweise die Aufgabe unterschiedlicher Staaten. Das könnten auch Thinktanks anstoßen, zumindest mit entsprechendem Know-how und Power dahinter. Aber im Prinzip wäre es eine Frage von Staatengemeinschaften, die eine solche Konferenz in die Wege leiten könnten und auch die Kompetenz hätten, eine solche Friedenskonferenz faktisch mit dem entsprechenden Wissen und auch mit dem nötigen Nachdruck zu betreiben.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es eigentlich keine vorgegebenen oder funktionierenden Regelmechanismen gibt, um im Vorfeld die Gespräche, die Verhandlungen zu suchen, sondern man landet eigentlich rasch im Krieg.
Es gibt die Bestrebungen meines Erachtens in den Staatsapparaten teilweise sehr stark, Kriege zu vermeiden. Weltweit werden Staaten dazu genötigt, eine Außenpolitik wider Willen zu betreiben, eine sehr viel aggressivere Außenpolitik, als die Staaten es eigentlich gerne betreiben würden. Sie würden gerne verhandeln, meines Erachtens. Dafür gibt es viele Indizien. Es gibt eine neue Tendenz weltweit, Staaten zu nötigen und zu drängen, unter Druck zu setzen, harte Sanktionen zu beschließen, aufzurüsten. Beispielsweise Deutschland wird seit Jahren gedrängt und genötigt, aufzurüsten, um Kriege zu führen in Europa, in Afrika und im Nahen Osten, um als führende Ordnungsmacht aufzutreten. Darüber müssen wir reden, dass Staaten unter Druck gesetzt werden, in diese Schiene reinzugehen. Und man muss im Grunde öffentlich diesen Druck, der auf Staaten ausgeübt wird, zum Thema machen und hier eben an den Staaten Luft geben, dass sie die anderen Wege beschreiten können.
Wie kommt dieser Druck zustande? Wer übt ihn aus? Immerhin ein Druck, der letztendlich die Politik determiniert, die eigentlichen Intentionen in den Hintergrund stellt.
In allen Details weiß man nicht, wer diesen Druck ausübt. Wir wissen allerdings, dass das Royal Institute of International Affairs, kurz auch Chatham House genannt, mit Sitz in London, hinter dem Ölmultis stehen, Rüstungskonzerne, Finanzinstitutionen, Elite-Universitäten, also alles, was Rang und Namen hat im weltweiten globalen Geschehen der Macht, dass dieser Apparat internationale Erwartungen an Deutschland formuliert hat, aufzurüsten und Kriegsvorbereitungen zu treffen. Und aus diesem Think Tank heraus gibt es eben auch die Aussage, dass weltweit Staaten unter Druck stehen, eine Außenpolitik wider Willen, also entgegen des eigenen Willens zu betreiben, eine aggressive Außenpolitik. Und aus diesem Geschehen müssen wir rauskommen. Wir müssen darüber sprechen, dass dieser Druck von solchen Institutionen ausgeübt wird. Das muss zum zentralen Thema nicht zuletzt in der Demokratiedebatte gemacht werden.
Wie können sich unsere politisch Verantwortlichen dem Druck entziehen, beziehungsweise eher sogar was entgegensetzen und sagen, nein, wir haben andere Interessen, unsere Politik muss friedlich funktionieren?
Das ist ja eben die Schwierigkeit. Die Frage ist, inwieweit können sie sich entziehen, beziehungsweise welche Konsequenzen hat es dann, wenn quasi mit erpresserischem Druck gesagt wird, vermittelt wird, beispielsweise auch durch die Studie Neue Macht, Neue Verantwortung, wenn ihr diesen Weg nicht beschreitet, müsst ihr gegebenenfalls Wohlstandsverluste in Kauf nehmen. Ihr müsst die innere und äußere Sicherheit könnte gefährdet sein und so weiter und so fort. Also man droht im Grunde mit Negativkonsequenzen. Das heißt, Staaten werden erpresserisch in diese Richtung gedrängt, in diese Aufrüstungsschiene. Beispielsweise gibt es bei der Bundeswehr ein Programm bis zum Jahr 2031, ein gewissermaßen 12-Jahres-Programm, die Bundeswehr vollständig fit für einen Krieg zu machen. Und man stellt sich natürlich die Frage, was geschieht hier, nicht zuletzt auch in Europa, ab dem Jahr 2031, wenn diese Aufrüstung wenn dieser 12-Jahres-Plan vollzogen wurde.
Sie haben im Prinzip dieses Thema erforscht. Können Sie Politiker sozusagen coachen, instruieren und denen das erklären und auch sagen, welche Verantwortung sie da tragen?
Ja, es findet eine Kommunikation durchaus statt mit der politischen Ebene. Die Problematik ist natürlich, dass hier auch die Leute unter erheblichem Druck stehen, dass diejenigen, die weit oben hier mitspielen, sehr genau wissen, worum es geht und letztendlich in Handlungszwängen agieren. Und es wird darauf ankommen, ob die kritische Öffentlichkeit diesen Druck, der auf Staaten ausgeübt wird, zum öffentlichen Thema machen kann, um hier eben Entlastung herbeizuführen. Jeder Politiker steht ja unter diesem Druck, notfalls auch zum Rücktritt gezwungen werden zu können, über einen Skandal zu stürzen. Etwa vor der Libyen-Entscheidung hat man die französische Außenministerin beseitigt, die gegen diesen Krieg war. Das heißt, da sind politische Karrieren auch sehr schnell am Ende. Und über diese Mechanismen des gewaltsamen Vorgehens, letztendlich auch des massiven Vorgehens gegen die Politik, darüber muss man sprechen, das muss man anprangern, dass nichtstaatliche Akteure in diesem Spiel eine ganz erhebliche Rolle spielen. Und eine sehr unsägliche Rolle, über die viel zu wenig gesprochen wird. Wir reden über Diktaturen, über Staatschefs, bei denen wir uns jederzeit sofort vorstellen können, dass die mit wehenden Fahnen in die Kriege ziehen, dass hier allerdings hinter den Kulissen Druck ausgeübt wird, dass vermutlich auch von Konzernseite aus, von Ölmultis, das Interesse daran besteht, Kriege zu führen zur Verknappung des Ölangebots oder des Erdgasangebots, um die Preise stabil zu halten, also eine künstliche Verknappung des Angebots auch mit militärischen Maßnahmen durchzusetzen, das ist viel zu wenig im öffentlichen Bewusstsein.
Im Moment hat man ja hier in Deutschland das Problem, da gibt es den Trump, der sagt, er müsste 2% des Bruttosozialprodukts für Rüstung ausgeben. Und wir haben einen Haushalt, der das zwar noch nicht einhält, der aber im Prinzip schon strammen Schrittes dahingehend marschiert, der quasi aufrüstet. Und es ist eigentlich alleine die Linke, die sagt, nee, wir müssen eigentlich nicht so viel Militärausgaben haben, sondern sollten die Gelder für sinnvolle soziale Projekte einsetzen. Was ist da die Position der Akademie Bergstraße? Haben wir zu hohe Rüstungsausgaben? Gehen wir mit dem Geld falsch um?
Es werden ja Vorgaben gemacht und die Aussage war im Kontext auch dieses Vortrags internationale Erwartungen an Deutschland, dass Deutschland gar keine Wahl hat, als hier aufzurüsten. Und gemeldet sind keine 2%, sondern sind bis zum Jahr 2024 1,5% des Bruttoinlandsprodukts an Geldern. Perspektivisch werden 2% angestrebt. Da kommen auch sogenannte Entwicklungsgelder mit hinzu. Das heißt, wir haben im Grunde einen riesigen Geldtopf. Und es gibt die klaren Aussagen, dass allein bereits mit diesen 1,5% des BIP die Bundeswehr in 5 bis 6 Jahren die stärkste konventionelle Streitmacht Europas sein wird. Das heißt, wir laufen hier bereits auf eine richtige Aufrüstung und Kriegsvorbereitung zu. Und nochmal, es gibt sowas wie einen 5-12-Jahresplan bis 2031. Da soll die Bundeswehr fit sein für Interventionen, für eben hier auch Truppenverlegungen innerhalb Europas. Es ist zu befürchten, dass in den 2030er Jahren hier Dinge vor sich gehen können, über die wir dringend öffentlich reden müssen.
Ich denke, heute Abend werden Sie das tun, Herr Paulitz. Sie halten einen Vortrag. Wann und wo ist es genau und wie lautet die Überschrift über den Vortrag?
Der Vortrag findet statt in der Volkshochschule in Ulm um 20 Uhr. Mit der zentralen Fragestellung, werden Kriege künftig von Ulm aus gesteuert?
Das heißt im Einsteinhaus, ist das richtig?
Ja.
Wir werden uns gleich darüber unterhalten, wie Sie zusammengekommen sind und natürlich auch das Stichwort NATO-Logistikkommando bearbeiten. Bis dahin ein bisschen Musik in der Plattform bei Radio Free FM. Wir hören den guten alten Elvis Costello, The Other Side of Summer, die andere Seite des Sommers. Ja, unser Sommer ist noch ein bisschen da, aber irgendwann kippt er natürlich auch in den Herbst um. The Other Side of Summer, Elvis Costello in der Plattform bei Radio Free FM, wo es heute um die Frage geht, werden Kriege in Afrika künftig von Ulm aus gelenkt? Henrik Paulitz wird im Einsteinhaus, also im VH-Gebäude, heute Abend einen entsprechenden Vortrag halten. Er ist im Studio, hat uns schon etwas instruiert zum Thema Friedensforschung, da kommt er her. Und er hat mitgebracht den Reinhold Thiel, der quasi als Gastgeber sozusagen heute hier ist und uns ein bisschen vielleicht erst mal ein paar Worte sagen kann zur aktuellen Situation in Afrika und natürlich das Stichwort NATO-Logistikkommando aufarbeiten wird für uns. Reinhold Thiel.
Ja, zum Thema NATO-Logistikkommando kann ich schon einiges noch sagen. Zum einen mal über den Namen, der hier so allgemein gehandelt wird, nämlich NATO-Logistikkommando. Das ist für mich eine sehr stark verharmlosende Art und Weise, etwas auszudrücken. Die exakte englische Namensgebung ist eigentlich da wesentlich präziser und zeigt auch den Hintergrund präziser auf, für was dieses Kommando eigentlich da sein soll, nämlich Joint Support Enabling Command, JSEC, J-S-E-C. Was heißt Support Enabling? Das ist ein Kommando, das den Support für die Bundeswehr, genauer gesagt von der Bundeswehr für die NATO ermöglichen soll. Das heißt, es soll ermöglicht werden, dass Truppen, und zwar nicht nur einzelne Panzer, sondern große Verbände im großen Stil sehr schnell von einem Ort von A nach B transportiert werden können, nämlich um dort ihre Interessen oder ihre Kriegsvorbereitungen auszuführen. Das heißt, es wird Support ermöglicht. Genauer gesagt ist es wird einfach die Vorbereitung von Kriegsführung ermöglicht. Und das wird sehr effektiv und sehr präzise hier vom Ulm, von der Wilhelmsburg-Kaserne aus gesteuert. Dieses Kommando ist bereits eingerichtet. Das ist bereits schon aktiv. Es hat auch schon in ihren Manöver- und Testzwecken ihre Meriten verdient. Es wurde diesbezüglich schon zertifiziert von der NATO. Also das ist ein auf hohem Niveau sehr effektive Form von Kriegsvorbereitung, die von Ulm ausgeht.
So richtig mitbekommen hat die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung, das eigentlich nicht, oder?
Ja gut, es wurde gefeiert sogar hier in Ulm von parteiübergreifend, auch von stadtübergreifend, hat man gesagt, das ist jetzt hier eine Bereicherung für die Region Ulm.
Genau, so wurde das publiziert und kommuniziert, aber was dahinter steckt, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen.
Ja, und eben der Name NATO-Logistikkommando ist eben diese Beschönigung dafür. Und es wurde doch durchaus bewusst auch, sage ich jetzt mal, lanciert und auch von vielen geglaubt, dass es hier nur so ein bisschen Manövervorbereitung geht oder vielleicht auch noch um eine mögliche Truppenverlegung gegen Russland, gegen den bösen Feind und nicht mehr. Es wird aber nicht kommuniziert, was eigentlich im Kleingedruckten von diesem JSEC in den Statuten steht, nämlich dass der Einsatzbereich dieses Kommandos von Grönland bis ganz in den Süden an die angrenzenden Meere von Europa geht und damit auch in den Bereich von Afrika führt. Da wären wir jetzt bei dem Thema des heutigen Abends. Und dass sozusagen der Einflussbereich über ganz Europa geht, und zwar da, wo eben Wirtschaftsinteressen eben tangiert werden. Und ich denke, das wird auch Paulitz soweit ausführen, dass eben die Ursachen von Kriegen oder von Anzettelung von Kriegen, die jetzt dann von Ulm auch ausgeht, dass die Ursachen eben in der Stabilisierung von Wirtschaftsinteressen, von ganz eindeutigen Wirtschaftsinteressen ist.
Das heißt, die eigentlichen Aufgaben und Änderungen findet man im Kleingedruckten. Ist es denn demokratisch so quasi wirklich auch richtig legitimierend?
Was ist Demokratie? Es ist das, es werden Interessen durchgesetzt. Es werden Interessen formuliert und durchgesetzt. Und dazu spielt eben auch das Militär eine gewisse Rolle. Und es heißt zwar NATO-Logistikkommando, aber es ist letzten Endes ausgeführt von der deutschen Bundeswehr und es wird eben dann eben der NATO zur Verfügung gestellt. Das ist eben auch einer dieser Beiträge, zu der eben Deutschland mehr oder weniger gedrängt wird, in ihrer Rolle eine Führungsrolle zu übernehmen.
Wer trägt da jetzt konkret in Ulm die Verantwortung für das Ganze?
Verantwortlich ist die Bundeswehr. Die richtet es ein, führt es durch. Zahlen tut der Steuerzahler, der deutsche Steuerzahler.
Also so wird man das dann demokratisch legitimiert betrachten. Das heißt, eine andere Bundesregierung könnte eventuell da was ändern oder vielleicht nicht?
Ich würde eher sagen, oder vielleicht nicht, weil eben diese Einflusssphären gehen doch deutlich über einzelne Politiker oder Politgrenzen oder Parteiengrenzen hinaus. Die sind wesentlich mächtiger.
Und wie können wir das quasi ja verifizieren oder deutlich darstellen, damit es ein Gesicht bekommt, damit es greifbar wird, damit es vielleicht auch angreifbar wird?
Drüber reden.
Da sind wir dabei. Genau. Wie ist die Situation in Afrika? Sie haben gerade schon das Stichwort Afrika auch wieder erwähnt. Und jetzt sind wir genau an der Fragestellung, ob die Kriege eben von Ulm aus gelingt werden. Wie kann es denn passieren, dass wir jetzt sozusagen im Rahmen dessen quasi von Ulm aus aktive Kriegsführung nach Afrika tragen?
Ja gut, Paulitz hat ja dieses Beispiel von Libyen ja schon gebracht. Also da waren es einfach, sage ich mal, Wirtschaftsinteressen, Verteilungsinteressen von Erdgas in der Zeit, wo Libyen dann eine Gaspipeline durchs Mittelmeer nach Italien gelegt hat und das Gas dort schon floss. Da wurden dann plötzlich aus dem ja damals schon sehr hofierten Gaddafi, der böse Übeltäter Gaddafi, und der musste dann sofort bombardiert werden. Und dann hat man eben eine Koalition der Willigen gegründet, hat es zwar schon im Sicherheitsrat sozusagen mehr oder weniger absegnen lassen, aber das hat ja Herr Paulus ja schon ausgeführt, Russland, die als Staat, der ein Veto einlegen hätte können, hat sich enthalten. Andere Staaten, die durchaus auch Interesse haben, dass Libyen nicht auf den Erdgasmarkt kommt, haben ihre Bomber zur Verfügung gestellt, haben die Bomben geworfen. Und so wurde am Schluss ein Effekt erreicht, der niemals kommuniziert wurde. Es stand niemals in der Zeitung, dass es da um die Verteilung von Erdgasinteressen ging, sondern man hat gesagt, der böse Gaddafi ist ein Diktator und der muss weg.
Mit der Folge, dass das Land ja heute noch im Chaos liegt.
Ja, absolut.
Ja. Ja, eigentlich ist es ja eine wirtschaftliche Dynamik, die hier abgeht. Schwer zu greifen, wer hier eigentlich an den Hebeln sitzt. Wie könnte man da sozusagen, das ist ja wirklich die Frage, die Menschen jetzt haben, wie kann man da eingreifen?
Also ich sehe nur die politische Arbeit als Möglichkeit, darüber reden, sich darüber auseinandersetzen, das bewusst machen, das vielleicht versuchen auch so zu vereinfachen, dass es begreifbar wird. Das ist eben ja das politische Engagement auch der Ulmer Erzinitiative.
Und so haben Sie auch aus dem Grunde, denke ich mal, den Henrik Paulitz für heute Abend engagiert.
Absolut.
Okay, also dringend dahingehen in das Einsteinhaus und sich das anhören. 20 Uhr ist der Beginn. Was wäre denn für Afrika, wenn man das mal von der anderen Seite her jetzt angehen würde, ein guter Ansatz. Was bräuchte Afrika heute, um, sagen wir mal, selbstständiger zu werden oder um Fluchtursachen zu bekämpfen, wie man das immer so schön nennt, Herr Paulitz? Ich glaube, da können Sie wieder ein bisschen was dazu sagen als Friedensforscher, der Sie sind. Wie wäre Afrika auf einen guten Kurs zu bringen? Was könnten wir da tun?
Ja, betrachten wir das Beispiel Tunesien und die Umweltpolitik der EU. So gibt es hier eine Kuriosität. Wir sind ja dazu geneigt zu sagen, alles, was für die Umwelt ist, ist auf jeden Fall gut. Und dann denken wir im Grunde nicht weiter über weitere Folgen und Randbedingungen und Nebenwirkungen nach. Tunesien ist im Grunde abhängig vom Tourismus und zum Zweiten abhängig davon, Phosphat für Düngemittel in der Europäischen Union exportieren zu können. Jetzt gibt es Bestrebungen in der EU, die Cadmiumwerte absenken zu wollen, also eine Richtlinie zu erlassen oder eine EU-Verordnung, wonach die Importe von Phosphat, Rohphosphat, weniger Cadmium nur enthalten darf. Da sagen wir sofort in Europa natürlich, das ist eine gute Sache, da sind wir dafür und bekommen keine Informationen darüber, was das eventuell für Folgen haben könnte und welche Zusammenhänge hier möglicherweise bestehen. Derzeit kommt das Phosphat teilweise aus Tunesien, teilweise aus Marokko. Es gibt aber auch hier den Konkurrenten Russland, der Phosphat liefern könnte. Und mit dieser EU-Verordnung wäre im Grunde mit Absenkung des Grenzwertes wäre Tunesien aus dem Geschäft raus, erwartungsgemäß. Das ist eine Riesengefahr, denn der Phosphatbergbau in Tunesien liegt derzeit schon am Boden. Durch Terrorismus ist die Tourismusbranche massiv betroffen. Durch die arabische Revolution 2011 ist das zentrale Phosphatunternehmen dort schon massiv eingebrochen. Und diese EU-Verordnung könnte dem im Grunde den Rest geben. Schon jetzt strömen sehr viele Tunesier über das Mittelmeer nach Italien, nach Europa als Flüchtlinge. Und wenn wir darüber reden, Fluchtursachen zu vermeiden, so ist dieses Beispiel sehr exemplarisch, was man sich im Grunde gar nicht vorstellen kann, dass eine positiv gesehene Umweltpolitik dazu führen kann, Flüchtlingsströme zu intensivieren, dass eine EU-Umweltpolitik dazu in der Lage sein kann, ein Land wie Tunesien zu destabilisieren, aufgrund der ständig weiter anwachsenden Arbeitslosigkeit, steigenden Verbraucherpreise, Perspektivlosigkeit in dem Land. Wir können also mit einem Instrument, das uns harmlos erscheint, das uns rundweg positiv erscheint, aus Versehen, was so die Öffentlichkeit angeht, dazu beitragen, dass in Afrika Kriege entstehen und Menschen in die Flucht getrieben werden. Das sind Aspekte, worüber wir nachdenken müssen. Wir müssen tiefer einsteigen. Wir machen es uns in der öffentlichen Diskussion viel zu einfach. Wir sind viel zu leichtgläubig und greifen gewisse Häppchen auf, greifen gewisse Darstellungen auf und sagen, ja, das finde ich gut. Wir bilden uns viel zu schnell eine Meinung über politische Vorhaben, ohne wirklich einzufordern, dass man tief mit sehr viel Sachverstand in diese Materien einsteigt, um dann vielleicht zu sehen, dass die Dinge doch sehr viel komplizierter sind und Bedingungen entstehen können, die nachher sehr viel nachteiliger sind als das, was versprochen wird, was der positive Effekt sein mag.
Da fällt es einem natürlich nicht leicht, sich für eine politische Karriere zu entscheiden, wenn man sieht, dass man eigentlich Gutes tun will und am Ende Schaden anrichtet. Es gab mal ganz am Anfang der Computerzeit so ein Spiel, wo man durch Subventionen oder durch Hilfen irgendwie in Afrika was Gutes tun konnte und am Schluss hat man eigentlich immer seine Stämme umgebracht gehabt. Hat es irgendwie damals schon so funktioniert und funktioniert es immer so oder gibt es irgendwo einen Lösungsansatz, um dieses Problem in den Griff zu kriegen? Denn natürlich hat man vielleicht auch zu Recht dieses Umweltproblem ja auch angegangen.
Genau. Wie Sie sagen, gut gemeint ist einfach nicht gut genug. Es sind extrem komplexe und schwierige Fragestellungen. Und wir werden dazu gedrängt, die Dinge zu einfach zu sehen. Wir akzeptieren heutzutage, dass wir die Dinge einfach präsentiert bekommen und schon haben wir eine Meinung dazu. Wenn wir über Afrika nachdenken, dann haben wir im Grunde die allabendlichen Tierfilme im Kopf. Afrika, das sind für uns Elefanten gewissermaßen.
Und Löwen.
Uns fällt vielfach
Zebras.
Uns fällt gar nicht mehr auf, und Giraffen. Uns fällt gar nicht mehr auf, dass die Berichte über Afrika kaum Menschen zeigen. Und wenn Menschen gezeigt werden, dann sind es Wilderer. Dann betreiben die illegalen Fischfang oder illegalen Bergbau. Also sie machen was Böses. Wir haben ein Schema, ein ganz einfaches Gut-Böse-Schema. Die guten Tiere, die bösen Menschen. Wir nehmen überhaupt nicht wahr, wir bekommen die Informationen nicht, dass beispielsweise im Virunga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo ein Problem mit den Elefanten besteht, dass die Afrikaner eine ganz andere Sicht auf ihre Tiere haben. Es sind Konkurrenten, und beispielsweise zertrampeln die Elefanten teilweise die Felder, zerstören die Ernten. Das ist also nicht so einfach. Und die Menschen dort sind darauf angewiesen, Fischfang zu betreiben als wichtige Nahrungsquelle, um zu überleben. Dann kommen die Ranger, die Parkranger, und verhaften die Bauern, verhindern, dass sie Ackerbau betreiben können. Sie zerstören die Fischerboote. Und was sich dort in Wirklichkeit abspielt, ist seit Jahren ein regelrechter Krieg von hunderten schwer bewaffneten, militarisierten Parkrangern. Darüber wird in Deutschland praktisch nicht berichtet. Es ist ein extrem fruchtbares Gebiet. Es ist ein Gebiet mit 8 Vulkanen. Diese Vulkane produzieren wertvolle Metalle. Das heißt, es gibt hier die Möglichkeit, tatsächlich Bergbau zu betreiben. Und wie ich vorhin eingangs sagte, im Zentrum der Friedenspolitik oder der Frage von Krieg und Frieden steht immer die Frage, was verkaufe ich morgen? Wovon lebe ich? Was kann ich exportieren? Was kann ich verkaufen? Die Leute dort, unter anderem auch Flüchtlinge übrigens aus Ruanda, also 1 Million Leute, die nach dem Völkermord in Ruanda dorthin geflohen sind, in Lagern leben am Rande des Nationalparks. All diese Leute und die Einheimischen, die Kongolesen, sind darauf angewiesen, von ihren Reichtümern auch leben zu können. Sie wollen also Bergbau betreiben und Metalle verkaufen können. Letztendlich wird das durch diesen Krieg in dem Nationalpark seit Jahren verhindert, übrigens von einem belgischen Prinzen, dem Parkdirektor mit seinen schwer bewaffneten Rangern und mit Unterstützung von UN-Soldaten. Darüber sehen wir in den allabendlichen Tierfilmen im öffentlichen rechtlichen Fernsehen rein gar nichts. Wir haben nur die Möglichkeit, nette Tiere zu sehen, die als gut zu betrachten, als schützenswert zu betrachten und zu sagen, ja, das finde ich gut.
Aber muss man da nicht irgendwann mal verzweifeln, wenn man sieht, dass man eigentlich, egal was immer man tut, eigentlich immer das Falsche tut? Oder gibt es doch irgendwas, das richtig wäre?
Richtig ist, weiter zu fragen. Hinweise aufzugreifen, nicht gleich ideologisch abzutun, sondern offen zu sein, offene Forschungsfragen aufzugreifen. Wenn Informationen irgendwo Hinweise kommen, die nicht abzutun, nur weil sie nicht in irgendeinen Mainstream, in irgendeine aktuelle Schublade reinpassen, sondern zu sagen, das habe ich ja noch nie gehört, der Fragestellung müssen wir nachgehen, ist da was dran? Und dann eben weiterzumachen. Und das ist auch eine Anforderung an die kritische, politisch aktive Gesellschaft in Deutschland, offen zu werden für die Fragestellungen hinter den Fragen, nicht gleich die erste Story, die erste Erzählweise zu glauben und sich sofort 5 Minuten später eine Meinung zu bilden, sondern zu schauen, gibt es hier vielleicht ganz andere Sichtweisen auf diese Problematik oder und dann dran zu bleiben und zu sagen, wir müssen überprüfen, wir haben die Erfahrung gemacht, die Geschichten, die dominieren, sind oftmals nicht die richtigen Geschichten oder zumindest die kein umfassendes Bild und keine wirkliche Einschätzungsmöglichkeit bieten. Wir müssen unseren Verstand wieder lernen, selbst zu gebrauchen und uns sehr viel mehr Mühe geben, mit politischen Fragestellungen adäquat umzugehen.
Ist es denn schwieriger in Afrika, Umweltfragen, Friedensfragen und wirtschaftliche Interessen unter einen Hut zu bringen? Ich meine, das Land ist ja riesengroß, der Kontinent.
Das kann ich jetzt gar nicht so einfach beantworten. Jedenfalls ist ja erstmal festzustellen, es ist ein riesiger Kontinent, ein unglaublich reicher Kontinent. Und es ist eigentlich eine positive Nachricht. Das Problem ist, wir machen zu schnell aus allem was Negatives. Erstmal kann man sagen, es ist ein großer Kontinent mit einem Reichtum, wo es auch legitim ist für Menschen, diesen Reichtum zu nutzen, diese Rohstoffe zu nutzen. Und erst später kommt das Problem ja hinzu, dass Akteure auf den Weltmärkten, Rohstoffkonzerne ein Problem damit haben, dass durch ein großes, also ein Überangebot, eine Sättigung von Märkten die Preise verfallen könnten. Da kommen nämlich genau nachher erst die Probleme ins Spiel, dass dann eine künstliche Verknappung herbeigeführt werden sollte. Zunächst mal ist es eine Positivbotschaft. Es gibt Vulkane, aktive Vulkane, ehemalige Vulkane, die befördern Metalle, wertvolle und wichtige für unsere Zivilisation, wichtige Metalle an die Erdoberfläche. Wir haben im Grunde Gebiete, die sind von größtem Wert, die eben auch genutzt werden sollten und auch genutzt werden dürfen. Und wir müssen nicht aus jeder Rohstoffgewinnung immer nur eine Problembeschreibung machen. Wir können es auch mal positiv sehen. Denn hätte es eine Eisenzeit gegeben, ohne Eisenerz abzubauen, hätte es eine Bronzezeit gegeben, ohne Bergbau zu betreiben. Wenn wir immer nur überall dort Probleme wittern, dann können wir im Grunde einpacken. Dann kann man tatsächlich jegliche Industrieproduktion, jeglichen Wohlstand und auch letztendlich ein friedliches Zusammenleben vergessen.
Das Knapphalten von Rohstoffen auf dem Weltmarkt sichert die Preise. Klar, ist es jetzt gut? Ist es vielleicht eine Investition in die Zukunft oder wo hat es Probleme damit?
Das Gute ist ja, dass genug für alle vorhanden ist. Das heißt, es gibt prinzipiell die Möglichkeit, einen Wohlstand für alle zu organisieren. Das ist eine unglaublich starke, positive Botschaft. Die Problematik fängt natürlich dann an, dass es letztendlich natürlich in Preisgefügen auch organisiert werden muss. Insofern kann man durchaus der Auffassung sein, es soll auch eine gewisse Preisstabilität vorhanden sein, aber muss sie mit Tricks herbeigeführt werden, muss sie mit militärischer Gewalt herbeigeführt werden? Und da würde ich sagen, im Grunde nein. Das ist das, was menschlichen Fortschritt ausmachen würde. Aus den alten Mechanismen, Konkurrenzsituationen mit Gewalt, mit Druck, mit Erpressung und Nötigung herbeizuführen und auszuhandeln oder durchzusetzen, muss es der Menschheit im Grunde gelingen, mit sehr viel mehr gedanklichem Aufwand, mit sehr viel mehr Organisation, mit mehr Know-how, mit mehr Willen daran zu arbeiten, dass man solche ökonomischen Verhältnisse auf friedliche Weise aushandeln muss, klären muss.
Bob Dylan mit seinem Klassiker Masters of War. Wir haben genügend Rohstoffe in der Welt, um alle Menschen damit zu versorgen, sagt Henrik Paulitz von der Akademie Bergstraße, ein Friedensforscher. Und neben ihm steht Reinhold Thiel, der Sprecher der Ulmer Ärzteinitiative. Er ist Veranstalter heute Abend eines Vortrags in der VH, also im Einstein-Gebäude, zum Thema: Werden Kriege in Afrika künftig von Ulm aus gelenkt? Und ich glaube, wir schließen die heutige Sendung einfach mit einem Statement zu diesem Thema, indem wir das nochmal zusammenfassen und vielleicht ein bisschen eine Richtung weisen auf das, was uns heute Abend im Vortrag von Herrn Paulitz erwartet. Insofern gebe ich das Wort an Reinhold Thiel.
Ja, ich denke auch, wir haben genügend Rohstoffe, um zufrieden und friedlich miteinander leben zu können. Das sehe ich so wie Herr Paulitz auch. Und so wie ich den Herrn Paulitz in seinen Ausführungen verstanden habe, ist nicht das Problem, dass jetzt irgendwas knapp wird, dass die seltenen Erden vielleicht nicht selten sind oder gar nicht so wenig, sondern dass durchaus Reichtum davon da ist. Nur es gibt eben auch ganz sehr einflussreiche Wirtschaftsinteressen, nämlich die diese Rohstoffe oder den Preis dieser Rohstoffe eben in einem gewissen Niveau halten wollen und Sorge haben, dass, wenn noch mehr davon geschürft oder ausgebeutet wird, die Preise verfallen. Das ist ein Problem von Verteilung und Preis. Und das Unheilvolle, so wie ich es verstanden habe, ist, dass es die militärische Intervention oder das Anzetteln von Kriegen oder ich würde mal sagen das Inszenieren von Kriegen aus Ursachen, die ganz anders benannt werden, dann dazu führen, dass bestimmte Akteure, Rohstoffanbieter eben dann wieder rausfallen, eine künstliche Verknappung durch militärische Intervention geschieht, so dass die Preise für die anderen Anbieter stabil bleiben. Also es heißt Wirtschaftsinteressen, Preisinteressen als Ursache von Kriegen. Und da führt eben in meinen Augen dieses Ulmer NATO Logistikkommando, verharmlosen genannt, oder Joint Support Enabling Command, nämlich das ermöglicht, dass eben Kriegsgerät, ganze Truppen, Kriegsinterventionen von einem Eck zum anderen von Europa transportiert werden können, um Wirtschaftsinteressen einfach ja zu stabilisieren oder zu schützen, führt eben in Ulm dieses Kommando eine sehr unheilvolle Rolle.
Obwohl immer gelobt als ja, richtungsweisend, zukunftsweisend und im Prinzip hat man eigentlich nicht verstanden, was da eigentlich im Kleingedruckten steht.
Ja, es ist zumindest eine Zukunftsweisung, die ich so nicht teile.
Heute Abend, 20 Uhr, wird Henrik Paulitz zu diesem Thema referieren, wie gesagt, im Einsteinhaus. Ich kann nur ganz herzlich Danke sagen dafür, dass wir gemeinsam dieses Thema ein bisschen anreißen durften in dieser Sendung und ein bisschen die Augen geöffnet bekamen, wo es eigentlich hapert, woran alles liegt und warum es doch etwas komplizierter ist, als man denkt. Und ich denke, dass darüber reden, wie Sie es formuliert haben, Herr Paulitz, das ist, glaube ich, das, was wir einfach nicht vergessen dürfen. Ja,
so ist es.
Damit sage ich Danke fürs Zuhören. Friedrich Hoog, mein Name. Und ich habe noch ein bisschen Musik mitgebracht von Alex the Astronaut, I Like to Dance. Wir tanzen hoffentlich noch lange glücklich, auch wenn die Zukunft manchmal ein bisschen nicht so rosig aussieht. Aber die positiven Impulse haben wir ja bekommen, weil eben die Rohstoffe eigentlich da sind. Wir müssten uns nur vernünftig verständigen über deren Verteilung. So ist es. Thumbs up.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.